Dieser zweite Weihnachtstag, ich hatte es schon angedeutet, hat gewissermaßen ein doppeltes Gesicht. Man kann diesen Tag feiern als Fortsetzung des gestrigen Christfestes, also sozusagen als Christfest 2. Und ich glaube, so ist es auch im Gottesdienstbuch, im Evangelischen geschrieben, Christfest 2. Man kann sich aber auch am Namensgeber dieses Tages orientieren, nämlich am christlichen Erzmärtyrer Stephanus, deswegen Stephanustag. Weihnachten, Martyrium, Leid und Freud so eng beisammen. Und schon in den biblischen Weihnachtstexten tritt uns eine solche Doppelgesichtigkeit entgegen. Bei keiner Krippendarstellung dürfen bekanntlich die heiligen drei Könige fehlen. Hatte ich jetzt auch in Heukewalde, da hat nur noch ein Hirte war noch übrig geblieben, aber drei Könige, die waren schon ein bisschen weiter an Heiligabend. Die heiligen drei Könige, oder man kann sie auch nennen, die Weisen aus dem Morgenland oder die Sterndeuter aus dem Osten oder wie auch immer, ist egal, wie die letzten Endes heißen, und es ist ja im Grunde auch egal, wer oder was sie waren. Sie huldigen dem Jesuskind und sie erweisen ihm damit die Ehre, die einem König gebührt. Und ihre Geschenke, die sie mitbringen, die unterstreichen das: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Kostbarere Geschenke als diese drei Gaben waren in der Antike nicht denkbar. Das war das Kostbarste vom Kostbaren und für Jesus den Kostbaren nur das Kostbarste vom Kostbarsten. Und das in rauen Mengen. Interessant ist, wann und wie eigentlich diese Sternenforscher aus dem Irak nach Bethlehem gelangen. Einer bestimmten Sternenkonstellation entnehmen sie, dass im Landstrich des ehemaligen Großreiches Israel ein neuer König geboren worden sein muss. Und dann machen sie sich auf und sie fragen sich durch. Und die erste Anlaufstelle in Israel ist dann der König Herodes, der judäische König von Roms Gnaden, der sich selber von anderen und wahrscheinlich sich selber auch genannt hat, der Große, Herodes der Große. Und ihn entsetzt die Vorstellung, er könnte auf dem Thron Konkurrenz bekommen. Jetzt kommen da diese Sternenkundigen aus dem Osten und fragen, wo ist denn jetzt der neue König? Oh, was, neuer König? Ich bin doch der König. Und da lässt er die Schriftgelehrten befragen. Er selber kennt sich offensichtlich in den Heiligen Schriften nicht so genau aus. Und auch den Tempelbau in Jerusalem, er hatte diesen Tempel, diesen zweiten Tempel, der nach dem babylonischen Exil wieder aufgebaut wurde, riesig ausgebaut, aber natürlich nicht unbedingt, weil er jetzt besonders fromm war, sondern aus Eigennutz, um sich selber darzustellen und sich in ein gutes Licht zu rücken. Also mit der Bibel hat er es nicht so. Aber die Schriftgelehrten, die finden dann raus, dass es eine alte Weissagung für Bethlehem gibt, für den Ort, aus dem der König David schon stammte. Die Astronomen, Astrologen aus dem Zweistromland, die bedanken sich und ziehen nach Bethlehem, und der Stern aus dem Osten, der führt sie dann direkt zu Jesus. Da könnte man sagen, Ende gut, alles gut, unsere Krippenidylle ist perfekt. Ich lese uns Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 23. Matthäus Kapitel 2, die Verse 13 bis 23. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig, und er sandte aus und ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten, genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist: Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist, er wird Nazoräer genannt werden. Ja, was wir soeben gehört haben, ihr Lieben, ist ein überaus hartes Stück Weihnachtsgeschichte. Das ist ziemlich hartes Brot. Da ist auf einmal nichts mehr mit Friede, Freude, Eierkuchen. Und in unsere kerzenlichterne Krippenidylle, das habe ich mir ganz lange überlegt, in unsere kerzenlichterne Krippenidylle, da platzt plötzlich diese harte Realität grausamer Machtpolitik. Aus stille Nacht, heilige Nacht, da wird plötzlich finsterste Nacht des Bösen. Und Gold, Weihrauch und Myrrhe sind nicht mehr so wahnsinnig viel wert, wenn einem jemand nach dem Leben trachtet. Der Weihnachtsfrieden von Bethlehem, der endet letztlich in einem Blutbad. Kleinkinder werden abgeschlachtet aus Angst vor eigenem Machtverlust. Und so war es schon einmal in der Geschichte Israels und wir können sagen, immer mal wieder. Damals in Ägypten, als das Volk der Gastarbeiter aus dem Nahen Osten wuchs und die Angst vor Überfremdung den König von Ägypten dazu trieb, alle neugeborenen Hebräer zu töten. Und wie der Pharao damals, so handelt König Herodes jetzt. Unmenschlichkeit kennt keine Gnade. Und so abrupt endet Weihnachten. Wir haben uns das vorgestern ja noch zugesungen am Heiligabend. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Und jetzt ist der Retter auf der Flucht. Christ, der Retter, muss weg. Er muss weg, weil andere ihn weghaben wollen. Und später wird eine aufgepeitschte Volksmenge von Pilatus fordern, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist Jesu Stunde nicht gekommen. Jesus, der Retter, stirbt nicht einfach so. Man kann dem Gottessohn das Leben nicht einfach entreißen. Er wird sein Leben selbstbestimmt und bewusst dahingeben, um es danach wieder an sich zu nehmen. Das ist Jesus. Und was da vordergründig als dramatische Planänderung erscheint, das erweist sich bei näherem Hinsehen als der ursprüngliche Plan Gottes. Bei Gott sind scheinbare Pläne B, C, D und so weiter letztlich immer Plan A. Ganz merkwürdig. So auch hier. Jesu Flucht nach Ägypten geschieht, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und wer heute im Gottesdienst schon aufmerksam zugehört hat, der hat festgestellt, das ist ein Zitat aus Hosea 11. Dieses Zitat erinnert an die wohl großartigste und aufregendste Liebeserklärung Gottes an sein Volk. Ein Zeugnis wirklich unerschütterlicher Liebe. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Und ich empfehle euch, Hosea 11, heute Nachmittag vielleicht bei Christstollen und einem Käffchen oder einem Tee, dieses Kapitel noch einmal zu lesen. Hosea 11. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Indem Jesus nach Ägypten geht, verbindet sich der Sohn Gottes mit der Geschichte jenes Volkes, dessen Sünde zu nehmen er gekommen ist. So lesen wir es am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Man wird ihn Jesus nennen. Warum? Weil er sein Volk retten wird von seinen Sünden. Mit diesem Volk, mit der Geschichte dieses Volkes identifiziert Jesus sich. Und das zeigt sich auch in seinem Gang nach Ägypten. Der erste Josef der biblischen Geschichte, der wurde ja nach Ägypten verkauft und rettete damit ganz Israel das Leben. Hat ein bisschen gedauert, bis das dann offenbar wurde. Der zweite Josef, der geht mit Maria und dem Jesuskind nach Ägypten, damit letzten Endes ganz Israel errettet werden wird von seinen Sünden durch eben den, der jetzt aus Bethlehem fliehen muss. Und schon zu Beginn seines irdischen Lebens bewahrheitet sich auf dramatische Weise, dass Jesus in seinem Eigentum nicht willkommen ist. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie trachten ihm sogar nach dem Leben. Auf Gottes Geheiß hin macht Josef sich mit Maria und Jesus sogleich auf den Weg nach Ägypten. Dort sollen sie untertauchen, denn Herodes will das Jesuskind töten. Die Flüchtenden brauchen Mut und sie brauchen Geduld. Gott hat zu Josef nur gesagt, dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Wie lange das sein wird, das ahnt Josef nicht und das ahnen auch Geflüchtete in unseren Zeiten nicht. Aber auch wenn wir das jetzt hier nicht allein aus dieser Stelle schließen können, so halte ich es doch für einen Grundzug der Führung Gottes, dass wir bleiben sollen, bis Gott uns etwas anderes aufträgt. Wir müssen nicht ständig ängstlich fragen, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind, solange wir an dem Platz sind, an den Gott uns berufen hat. Dort sind wir so lange richtig, bis Gott uns etwas anderes aufträgt. Gott ist kein Chaot und kein Unruhestifter, der uns irgendwie ständig in der Schwebe hält und uns ständig irgendwie in Unruhe versetzt. Ja, vielleicht das, na, doch nicht das. Nein, bei Gott kommt unser Herz zur Ruhe. Hat Aurelius Augustinus, der Kirchenvater, mal gesagt, unser Herz ist eigentlich unruhig so lange, bis es bei dir, oh Gott, Ruhe findet. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht des Chaos. Er plant von langer Hand und er verwirklicht seine Pläne in großer Souveränität. Gott hat sich festgelegt zu unseren Gunsten. Und das macht ihn verlässlich und das macht ihn vertrauenswürdig. Und darum bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Unberechenbar in unserer Geschichte ist jedenfalls nicht Gott, sondern ein anderer, der Herodes. In seiner Bosheit merzt er jeden aus, den er als persönliche Bedrohung empfindet. Herodes geht buchstäblich über Leichen, um seinen eigenen Stand zu sichern. Nicht einmal vor Kleinkindern macht er Halt. Und damit steht Herodes leider in einer langen und düsteren Reihe von Menschen, Feinden und von Terroristen aller Art. Schwer zu verstehen und im Grunde noch schwerer zu ertragen ist, dass selbst die abgrundtiefe Bosheit des Herodes in Gottes Plan A gehören soll. Damals, so hören wir hier, erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren nicht mehr. Diese alttestamentliche Prophezeiung aus Jeremia 31, die blickt zurück auf den Verlust von Land und Volk durch die babylonische Eroberung im Jahr 587 vor Christus. Jeremia erwähnt in diesem Zusammenhang Jakob und auch Rahel, weil sie die Stammeltern des Volkes Israel und besonders des Stammes Benjamin sind, dessen Stammesgebiet rund um Jerusalem lag und sich bis kurz vor Bethlehem zog. Rahel steht hier also sinnbildlich für das Leid der Bevölkerung von Jerusalem, die durch das babylonische Heer getötet oder in die Verbannung geschickt worden war. Und ein anderer Fremdherrscher, König Herodes der Große, fügt dieser Gegend nun erneut unvorstellbares Leid zu. Er löscht eine ganze Generation aus. Die Zukunft des Volkes. Wer Jeremia 31 im Ohr hat, der weiß aber, dass dieses Kapitel auf die Katastrophe zurückblickt. Es ist ein Rückblick. Und dass dieses Kapitel dem Volk Israel den Trost Gottes zusagt. Und dem Volk eine Zukunft ankündigt, in der Gott sich wieder um sein Volk kümmern wird. Jeremia 31 ist dasselbe Kapitel, in dem Gott selber die Aufrichtung eines neuen und neuartigen Bundes ankündigt. Siehe, nach diesen Tagen werde ich einen neuen Bund schließen, einen ganz anderen Bund als der, wie er früher gewesen ist. Es ist dieser Bund, den Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha mit seinem eigenen Blut für uns besiegelt hat. Bei Gott hat die unmenschliche Bosheit nicht das letzte Wort. Er ist der Richter, der letzten Endes alles in Ordnung bringt. Und so sind auch die Tage des Herodes gezählt. Vermutlich nicht allzu lange nach diesem verheerenden Blutbad von Bethlehem stirbt Herodes der Große im Jahr 4 vor Christus. Auch der blutrünstigste Schlächter muss Gott sei Dank irgendwann abtreten. Und damit ist der Weg jetzt frei für die Jesusfamilie, ins Land Israel zurückzukehren. So erreichen sie schließlich nach scheinbar endlosen Umwegen das Ziel. Sie haben ihr Ziel erreicht, Nazareth. Nazareth. Hier in Nazareth soll Jesus aufwachsen. Von Nazareth aus soll er nämlich seinen Weg ans Kreuz antreten. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist, er wird Nazoräer genannt werden. Und so erweist sich auch hier wieder der scheinbare Plan B als Gottes ursprünglicher Plan A. Der dreieine Gott ist wirklich ein Gott, der auch auf krummen Linien stets gerade schreibt. Oder man könnte vielleicht auch sagen, der die krummen Linien einfach gerade macht. Er kommt ans Ziel, auch mit uns. Was Jesus widerfährt auf seinem Weg, Irrweg durch die Gegend, ständiger Bedrohung, das prägt auch das Leben seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger. Am Ende des Hebräerbriefes heißt es, Jesus hat außerhalb des Tores gelitten. Außerhalb der Stadt Jerusalem ist er gekreuzigt worden. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige, die erstreben wir. Seine Jünger verpflichtet Jesus auf die Kreuzesnachfolge. Und der Stephanustag heute, der erinnert uns daran, was das bedeuten kann. Deswegen wollen wir auch in der Fürbitte einstehen für unsere verfolgten Geschwister weltweit. Und das tun wir in der Gewissheit, dass über allem schwer verständlichen und kaum zu ertragenden Gottes Zusage steht, ich komme auch mit dir zum Ziel. Die Wege, wie uns Gott dahin bringt, die können wir nicht ergründen. Und ich glaube, wir sollten uns auch hüten, es zu versuchen, schon gar nicht für andere, sondern so hingehen, ja, ist ja alles klar, ich kenne den Weg Gottes für dich und jetzt hab dich nicht so, nein. Hier sollten wir, glaube ich, viel weniger reden und stattdessen lieben, glauben und hoffen. Für uns selber und auch für die, die vielleicht nicht mehr hoffen und nicht mehr glauben können. Sie mittragen. So werden wir das Gesetz Christi erfüllen. Im Mittragen und im Mitleiden und im Beten. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.